PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Zum Anfang dieser Folge kommt kurz eine traurige Wahrheit, dann haben wir es hinter uns und dann wird es auch besser, versprochen. Frauen bekommen oft deutlich weniger Lohn als Männer, steigen seltener in Führungspositionen auf und sind häufiger in Teilzeit beschäftigt. Dabei gibt es sogar Studien, die zeigen, dass Teams besser funktionieren, wenn das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist. Und andere Studien zeigen sogar, dass Teams erfolgreicher sind, wenn sie von Frauen geführt werden. Wir würden also alle davon profitieren. Aber die Arbeitswelt ist oftmals immer noch eine Männerwelt, in der Frauen sich irgendwie behaupten müssen. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS, Podcasting My Sanity. Wie immer an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und auch eine 5-Sterne-Bewertung oder wenn ihr euren Freundinnen davon erzählt. Ihr habt es im Titel bestimmt schon gesehen, heute geht's um Frauen und ihr karrieretechnisches Wohlbefinden. Dazu haben wir ja in Folge 4 und 6 dieses Podcasts schon gesprochen. Also, wenn ihr mehr zu Female Empowerment und dem Thema Kind und Karriere wissen wollt, dann hört doch da gerne mal rein. In dieser Folge soll es aber eher um konkrete Tipps für Frauen in ihrer Karriere gehen. Dafür habe ich mich mit Sandra Strauß getroffen. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Personalerin, aktuell als Chief People Officer bei Urban Sports Club und hat auch eine Ausbildung als Business Coach. Sie hat also schon sehr viele Menschen und Unternehmen begleitet. Im Gespräch hat sie mir einige Tipps verraten, angefangen beim Bewerbungsschreiben über die Gehaltsverhandlungen bis hin zum Stressmanagement. Und sie erklärt, woran ich frauenfreundliche ArbeitgeberInnen erkennen kann. Bevor es losgeht, aber noch ein kleiner Disclaimer. Sandra ist es sehr wichtig, dass die Schuld nicht bei den Frauen liegt. Also nicht sie müssen sich ändern, sondern die Unternehmenskulturen. Aber hört doch am besten selbst rein. Hallo Sandra, schön, dass du heute da bist. Du hast ja jetzt schon, ich glaube, über 20 Jahre Erfahrung in deinem Job als Personalerin.
Ja.
Was würdest du ganz allgemein sagen, wie unterscheiden sich Frauen und Männer in der Karrierewelt?
Ich glaube, eins der größten Unterschiede ist so eine Bescheidenheit, die Frauen, wenn man das jetzt in Kategorien sagen möchte, ganz viel mehr so mit ins Brot gegeben wurden. Also sei mal lieber bescheiden, sprech nur über die Dinge, die du weißt, mach nur den Mund auf, wenn du wirklich Bescheid weißt. Also so dieses Thema Bescheidenheit und so ein bisschen mehr sich zurückhalten ist was, was ich leider immer noch erlebe und schon früh an auch immer im Gespräch mit Frauen und im Netzwerk war zu sagen, das ist aber gar keine gute Idee. Ne, lasst uns so aus diesem Schatten der Bescheidenheit rauskommen.
Ja, vollkommen korrekt. Also kann ich nur zustimmen. Ne? Und Männer?
Dominanz, so erstmal, ne, so mit ungesundem Halbwissen zu zeigen, ich kann das und durch Meinung, Stärke. Und wir reden in Schubladen, ne? Und ich glaube, in den 20 Jahren hat sich ja auch total viel verändert, so in beidseitigem Verhalten, wo es noch einen viel größeren Overlap gibt, was alles total toll ist. Wenn wir jetzt aber in diesen Mustern sprechen wollen, dann ist es tatsächlich eher so dieses, ich möchte mich beweisen, ich bin laut und durch Lautstärke mache ich andere erstmal auch leise und lasse sie nicht zu Wort kommen und keine Fehler eingestehen, keine Verwundbarkeit zeigen. Das sind so die klassischen alten Muster.
Schubladen,
genau, die aber schon auch noch beobachtbar sind. Insbesondere, wenn es um Krisen geht. Ne? So in Krisen zeigt sich ja dann häufig auch noch mal so tief sitzendes Verhalten.
Das wahre ich.
Das wahre ich.
Ja. Wir wollen ja in dieser Folge heute versuchen, den HörerInnen ganz konkrete Tipps mit an die Hand zu geben. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir hangeln uns vielleicht einfach mal an der Karriereleiter einer imaginären Frau entlang. Angefangen beim Bewerbungsprozess. Das bedeutet ja auch oft Stress und Aufregung, weil man sich eben bestmöglich präsentieren will. Und was fällt dir da bei Frauen auf und was sind vielleicht deine Tipps für so ein perfektes Bewerbungsschreiben, wenn man das heute noch so macht?
Ich glaube, perfekt gibt's gar nicht. Und der Tipp, den ich immer geben würde, ist, seid ihr selber und ganz selbstbewusst bei euch selber, wisst euren Wert zu schätzen, weil es ja nichts Schlimmeres als in einer Stelle oder in einer Position anzufangen und hinterher stellt man fest, ich muss mich irgendwie immer verstellen und ich kann da mit meinem Wahn selbst gar nicht reingehen. Deswegen würde ich immer sagen, in der Vorbereitung, was ist euch wirklich wichtig? Und vielleicht auch das Thema Nervosität, was du ja, Stress, was du angesprochen hast, einfach auch zu artikulieren, in das Gespräch reinzugehen und zu sagen, ich bin gerade ganz schön nervös, was ich verstehen kann. Ne? Das ist ja eine Situation, die man nicht tagtäglich erlebt. Und das einmal zu artikulieren, dann ist die Luft raus. Und ich finde, eine Firma mit einer guten Unternehmenskultur kann damit auch gut umgehen und sagen, kann ich verstehen. Und das ist ja nichts, was dann in eine Wertung übergeht, sondern dann ist das Eis gebrochen und man kann in einer ganz anderen Energie miteinander sprechen.
Ja, so eine gewisse Empathie eben.
Total, ja. Total.
Und es ist ja auch wahnsinnig viel Lebenszeit. Also
absolut.
Die Arbeit, ich meine, ja, 40 Stunden
ja.
noch.
Ja, genau.
Wenn nicht sogar mehr. Das heißt, da sollte man sich als BewerberIn natürlich ganz klar auch Ziele setzen, was man will.
Absolut.
Und was sind deine konkreten Tipps im Bewerbungsgespräch selbst?
Auch da ganz natürlich bei sich selber zu sein und das muss nicht, es gibt nicht perfekt, sondern ich finde, dass ein gutes Interview muss ja darauf zielen, dass man sich als Mensch kennenlernt, als Persönlichkeit kennenlernt und rausfinden, kann es in der Zusammenarbeit gut funktionieren. Und ich finde, die eine Unternehmenskultur ist ja vielleicht nicht besser als die andere, aber ich glaube, es ist wichtig für einen selber zu wissen, welche Kultur kann ich erwarten und was ist auch eine Kultur, die ganz konkret zu mir passt, in der ich Lust habe, in der ich mich entfalten kann und insbesondere so die persönlichen Werte auch gelebt werden können. Und damit meine ich sowas wie, wenn es mir total wichtig ist, dass jede Meinung gehört wird, aber es ist eine Organisation, die noch sehr hierarchiegetriebene Entscheidungen trifft, dann wird mich das jeden Tag einschränken, wenn ich so das Gefühl habe, ich kann meine Meinung nicht einbringen oder sie wird nicht gehört, weil ich eben noch weiter unten in der Position bin. Und ich glaube, das sind alles so Themen, wo ganz viel, wie so häufig im Leben, in der Vorbereitung steckt. Und da würde ich auch immer insbesondere Frauen ermuntern, sucht euch eine Mentorin oder einen Coach oder auch eine Freundin, um so ein Gespräch vorzubereiten. Die auch häufiger unterstützen können, den Mut klar zu formulieren, was ich eigentlich möchte. Und gar nicht so sehr, oh je, ich muss diese Stelle bekommen, sondern was ist die Stelle, die ich wert bin? Oder die es mir wert ist.
Und angenommen, ich habe jetzt den Job bekommen und muss mich wahrscheinlich erstmal im Team finden und auch ein bisschen beweisen. Viele Frauen trauen sich ja dann auch oft immer in einer Runde voller Männer nicht etwas zu sagen. Was würdest du da raten?
Die Situation kenne ich und ich glaube, die kennen wir alle, ne? Dass man in irgendeiner Runde erstmal sitzt und sich so ein bisschen eingeschüchtert fühlt. Und auch da, finde ich, ist so die Power von sich austauschen. Also wenn ich das für mich spüre, jemanden zu haben, mit dem ich sprechen kann. Entweder bereite ich das privat in meinem Umfeld nochmal so, das und das ist mir passiert, wie kann ich damit umgehen? Oder ich suche einen Verbündeten innerhalb der Firma, um dann, das muss ja nicht, in dem Moment kann man nicht korrigieren, ne? Das ist dann so gewesen. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dann sich zu überlegen, wie kann ich für die Zukunft vielleicht auch mit anderen Kommunikationsmethoden das machen? Und da, ich glaube, da ist es ganz wichtig, das zu finden, was zu einem passt. Die eine würde vielleicht sagen, beim nächsten Mal komme ich mit einer totalen Vorbereitung und melde das direkt an, dass ich was sagen möchte. Die andere würde vielleicht sagen, ich spreche direkt hinterher nochmal Personen an und stelle das klar. Ich finde es einfach nur wichtig, so das für sich zu erkennen und dann in der Reflexion, in dem Dialog rauszufinden, was ist eigentlich meine Stärke in der Kommunikation, um die Situation für die Zukunft zu verändern. Und ich glaube, wenn sich das als Muster verfestigt, dann ist es ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Und deswegen kann ich nur raten, so früh wie möglich damit anzufangen. Und wenn ich das beobachte in einem Management-Meeting, und ich habe ja also schon in ganz vielen Konstellationen mit sehr männerdominierten Teams gearbeitet, dann ermuntere ich meine Kolleginnen auch, wenn ich so ein Muster beobachte, zu sagen, ich habe dich gar nicht gehört und woran liegt's denn, was können wir denn tun? Weil es geht ja dann leider bei den Männern auch sehr schnell eine Schublade auf.
In dem Zusammenhang können wir vielleicht noch mal kurz über das Imposter-Syndrom reden, also dem Gefühl, dass du selbst nicht gut genug seist und du eben den Job vielleicht nur aus Glück bekommen hast. Das haben Männer übrigens, wie ich gelesen habe, genauso oft wie Frauen. Hast du das im Coaching auch schon erlebt und wie geht man damit um?
Ja, also das ist ein ganz, ich bin ja auch Coach, das ist auch ein großes Thema im Coaching. Und auch da gehen wir so über Wertearbeit rein, um zu verstehen, was sind die Werte, aber auch was sind die Stärken und was sind die Glaubenssätze dahinter. Und das sind ja ganz häufig so Glaubenssätze, die über Generationen in der Erziehung weitergegeben werden. Die Frau ist nichts wert, die Frau ist im Haushalt und das, auch wenn die eigene Mutter so die Erziehung vielleicht gar nicht mehr gelebt hat, sind es aber trotzdem so das kleine Glaubenssätzchen, was aus dem Hinterkopf noch kommt. Und da wirklich ranzugehen, zu sagen, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja totaler Quatsch. Und ich glaube, das ist was, das bringt ein bisschen Arbeit mit sich, aber es ist definitiv was, wo ich finde auch so wieder das Thema Empowerment und Netzwerke nutzen und sich auszutauschen und den Mut zu haben, auch ich habe das jetzt richtig gut gemacht. Ja, da hinzugucken und sich das immer wieder zu reflektieren, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und vielleicht ist ja auch ein Stück weit Zufall dabei, dass es bestimmte Zusammenhänge zusammengekommen sind. Ich glaube aber trotzdem, dass ja jeder auch verantwortlich dafür ist und bestimmte Entscheidungen getroffen haben, die dazu geführt sind, dass diese Konstellation stattgefunden hat.
Ja. Auch, dass man es wert ist irgendwie.
Absolut.
Also, dass man es verdient hat und durch eigene Arbeit auch dahin gekommen ist. So.
Total.
Ist es überhaupt möglich, das aufzubrechen, diese Verankerungen?
Also so eine Glaubenssatzaufbrechung, das ist Arbeit, aber das geht. Ich würde mal sagen, so mit 2-3 Coachingstunden kann man da schon hinkommen, um je nachdem, wie stark das verankert ist. Ne? Und ich glaube, es ist einfach auch immer wieder wichtig, was man so alleine machen kann. Stichwort Journaling, ne? Das aufzuschreiben. Das ist mir super gelungen. Das war ein wunderbarer Tag, weil ich es heute geschafft habe, Bericht zu Ende zu stellen oder was auch immer. Ich glaube, es gibt so kleine Schritte, die man jeden Tag tun kann. Und je nachdem, wie stark verankert so ein Glaubenssatz ist, kann auch ein Coach da ganz wunderbar bei helfen.
Okay, dann nehmen wir mal an, ich habe mich so eingearbeitet, ich habe mich eingegroovt. Dann kommt irgendwann der Step Gehaltsverhandlungen und Beförderung. Ein Thema, was ich als Arbeitgeberin tatsächlich auch sehr mag. Wie komme ich da als Frau auf der Karriereleiter voran?
Also ich glaube, da möchte ich eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen den Geschlechtern und der Weiterentwicklung. Und im Prinzip, wie beim Thema Vorankommen und auch Bewerbung, ist ja wieder das Thema Bescheidenheit, habe ich schon genug erreicht, was den Frauen häufig wie so ein, erstmal, ich bremse mich noch ein bisschen, ich halte mich ein Stück zurück. Und auch da würde ich wieder ermuntern zu sagen, seid euch eurer Stärken bewusst und das, was ihr erreicht habt, bewusst und traut euch. Traut euch zu sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mehr lernen, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, aber auch aus den richtigen Gründen. Ne? So, warum möchte ich das eigentlich? Und das Gleiche gilt auch für Männer. Warum möchte ich das eigentlich? Und ich glaube, wenn das klar ist, wünsche ich mir für alle Firmen dieser Welt, dass es da eine totale Gleichberechtigung gibt, was das Thema Weiterentwicklung und Promotion betrifft.
Das Thema Gender Pay Gap ist ja auch noch in 2024 einfach Realität.
Ja.
Was ist denn, wenn ich mitbekomme, dass ein Kollege mehr Geld verdient, obwohl er ähnliche Aufgaben bzw. Verantwortungsbereiche hat? Wie spreche ich sowas am besten an? Das ist ja auch irgendwie unangenehm, über Gehalt zu sprechen. So.
Ja, ich würde einfach klarstellen erstmal, dass ich gut informiert bin. Ne? Was heißt das denn eigentlich? Und wie ist so eine Zahl zu verstehen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Zahlen, die es da gibt. Es gibt den kontrollierten Gap, es gibt den unkontrollierten Gap. Und ich glaube, ich würde mich erstmal selber informieren, um auch für mich wieder eine Sprachfähigkeit zu entwickeln und zu verstehen, wie ist eine Zahl auch einzuordnen, dass ich da gut informiert bin. Und dann würde ich das Gespräch suchen mit meinem Vorgesetzten oder mit der Personalabteilung, je nachdem, wie die Strukturen so sind. Und erstmal ein Verständnis dafür bekommen, was steckt dahinter, sind meine Informationen richtig? Und wenn sie richtig sind, dass es da diesen Gap gibt, was schlägt das Unternehmen denn vor, um von diesem Gap wegzukommen? Ist das Unternehmen committed, den Gap zu schließen, ja oder nein? Oder diesen Schatten zu überspringen und zu sagen, ich mache das jetzt für mich, weil wenn ich nicht für mich einstehe, macht's keiner.
Mehr Verantwortung kann ja auch mehr Stress bedeuten. Und ich habe in dem Zusammenhang auch von Studien gelesen, dass Frauen öfter kündigen und auch schneller unter Burnouts leiden. Warum denkst du, ist das so und wie kann sich das ändern?
Also ich kenne diese Studie auch und insbesondere nach Covid hat sich das so entwickelt, dass in dieser Zeit leider immer noch die Frauen viel mehr Anteil an Care-Arbeit geleistet hat. Klar, die Anzahl der Zeit der Männer ist auch nach oben gegangen, aber dass die Kombination zwischen Care-Arbeit und Arbeitszeit wirklich an ganz vielen Stellen zum Burnout getrieben hat. Und eine ganz hohe Prozentzahl von Frauen, insbesondere in den USA, aus dem Arbeitsmarkt ausgetreten sind. Und das ist ganz, ganz, ganz dramatisch, finde ich. Ne? Da geht den Frauen was verloren, geht der Gesellschaft was verloren. Und ich glaube, um das ändern zu können, müssen wir gesellschaftlich eingreifen. Ne? Da geht es um die gerechte Verteilung von Care-Arbeit, dass es selbstverständlich ist, dass es wirklich gleich verteilt ist. Weil ich glaube nicht, dass die Frauen grundsätzlich eine andere Kompetenz haben, mit Stress umzugehen, sondern es ist das, was sie sich halt zusätzlich auch auf allen Kanälen so noch mit als Verantwortung auf draufpacken. Was bei den Männern, die können das schon mal gut weggucken, und es macht ja dann doch häufig auch die Partnerin und übernimmt da einfach die Care-Arbeit in größten Teilen. Das heißt, die Zeit, die eine Frau im Vergleich im Schnitt für sich selber hat, um zum Thema Wellbeing und auch mal vom Stress runterzukommen, ist einfach faktisch viel geringer als bei den Männern. Und ich glaube, das ist der Ansatz, um dafür zu helfen, dass Frauen dieses Stressempfinden nicht permanent auf so einem hohen Niveau haben.
Es ist ja nicht immer so eindeutig, aber manchmal hadert man auch so ein bisschen mit der Entscheidung, ob man denn jetzt kündigen sollte. Woher weiß ich denn, dass es vielleicht definitiv Zeit ist, sich einen neuen Job zu suchen?
Ich glaube, da gibt es keine Paradeantwort, die für jeden passt. Ich glaube, wichtig ist wieder so mit sich im Einklang zu sein und ein gutes Gespür für sich zu haben. Ne? Bin ich tendenziell von meiner Arbeit eher ausgelaugt, schlecht gelaunt? Ich habe das Gefühl, ich kann nichts ändern und habe wirklich auch angesprochen die Dinge, die mir nicht gefallen, und merke, es gibt da keine Veränderung an den Themen. Dann würde ich immer dazu vorschlagen, kündige, aber vorher wirklich mit dem Test habe ich wirklich auch die Sachen angesprochen, die für mich wichtig sind, die mir nicht gefallen. Sonst sehe ich auch ein bisschen eine Gefahr, ich gehe ins Nächste und das gleiche Muster ist wieder vorhanden. Sondern ich finde, da fängt wieder so die Self-Arbeit an. Wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Wie möchte ich arbeiten? Und wenn ich merke, mir gefällt was nicht, wo kommt es her? Was ist das, was mir nicht gefällt? Und was kann ich daraus lernen und vielleicht auch verändern? Und ich glaube, es gibt immer so, das habe ich in meiner Karriere auch gemerkt, wenn ich feststelle, bestimmte Sachen lassen sich einfach nicht verändern organisatorisch, dann liegt es ja auch nicht an mir, das zu verändern, sondern dann liegt es an mir, eine Entscheidung zu treffen, möchte ich da sein oder möchte ich da nicht sein?
Bei Frauen wird ja oftmals leider doch nach der Familienplanung gefragt, gerade wenn sie mal die Karriereleiter irgendwie aufsteigen wollen, was bei Männern ja eigentlich irgendwie nie passieren würde. Ja. Was ist dein Vorschlag? Wie geht man damit um?
Ich finde das so schlimm, dafür finde ich gar nicht die Worte. Und selbst mit größeren Kindern werden auch eher die Frauen, passiert, ist mir selber auch passiert, wie kriegst du das denn unter einen Hut, Kinder und Karriere? Das würde man einen Mann nie fragen. Und ich finde so zwei Sachen dazu. Das eine, in meinem Team ist ja auch das Team, was zum Thema Rekrutierung verantwortlich ist. Und wenn ich sowas in der Richtung hören würde, egal in welcher Organisation ich bin, dann muss es erstmal zu Sanktionen führen für denjenigen, der so eine Frage stellt. Also das ist schon mal das allererste, was ich finde, Organisationen tun sollten, dass diese Frage entweder verboten ist oder an beide gestellt wird. So, dass ich finde, da gibt es nur Schwarz-Weiß in meiner Sicht. Wenn Frauen das gefragt werden, das ist eine ganz schwierige Frage, ne? Weil man ist ja ganz schnell in so einer Situation, dass man sich zickig empfindet, wenn man die Frage beantwortet oder so ein ganz komisches Gefühl bekommt. Auch da ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich vorher darüber Gedanken zu machen. Die Frage kann mit einer Wahrscheinlichkeit von leider 40% mehr passieren in einem Vorstellungsgespräch. Schlimm genug, wie möchte ich damit umgehen? Wie ich das für mich immer gehandhabt ist einfach zu sagen, ich habe meine Betreuungssituation mit den Kindern ist klar geklärt. Weißt du, so mit einem Satz ist klar zu beantworten.
Keine offene Flanke.
Keine offene Flanke. Oder aber, je nachdem, wie die Frage gestellt wurde, auch direkt zu sagen, wie ist denn ihre Familienpolitik in dem Unternehmen? Wie geht ihr damit um, wenn die Kinder krank sind? Es kann ja auch ein Indikator schon sein, zu sagen, das ist keine Firmenkultur, die zu mir passt. Also auch das habe ich schon erlebt, dass ich gemerkt habe, da wird eine Frage komisch gestellt und dann frage ich dann nochmal nach. So, nee, danke. Möchte ich nicht.
Vielleicht nochmal das Thema Allies und Coach, Mentoren oder auch Netzwerk generell. Also wie finde ich denn überhaupt so ein Netzwerk, was mir im Zweifel hilft? Und wie geht vielleicht Networking für AnfängerInnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja auch immer noch Studien, die zeigen, dass Frauen leider auch zu wenig Zeit zum Networken verbringen. Mhm. Und ich finde, Networking für Anfängerinnen ist tatsächlich, wenn ich in einem Unternehmen bin, da auch mein Netzwerk aufzubauen. Zu sagen, diese 20 Minuten, wo ich mich zu einem Kaffee-Chat virtuell oder im Büro verabrede, ist wirklich gut investierte Zeit, weil ich schon mal mein Netzwerk in der eigenen Firma aufgebaut habe. Und dann zu gucken, was gibt's denn in der Stadt oder in der Industrie, in der ich mich bewege. Ich finde, LinkedIn ist ja auch eine gute Ressource, wo ich auch immer Tipps finde, wo das Berufsfeld gut vertreten ist, wo ich mich Netzwerken anschließen kann. Fragen, wenn ich Menschen kenne in anderen Firmen, in anderen Positionen. Und also ich mache das ganz explizit auch immer wieder mit meinem Team, die auch noch jünger sind, zu sagen, sucht euch Netzwerke. Und vielleicht auch die Führungskraft fragen, kennt ihr ein Netzwerk, was für mich relevant ist? Und auf Meetups gehen, ganz bewusst auch zu planen, zu pflegen und zu leben. Und ich glaube, dann entwickelt sich das auch ein Stück weit. Ne? Und klar, es gibt Menschen, denen fällt es leichter, in so ein Netzwerk einzutreten, wo man niemanden kennt. Für andere ist es schwieriger. Und ich finde auch da die richtige Dosis zu finden, dass es so in meinem Krafthaushalt, den ich habe, noch vertretbar ist. Ne? Vielleicht schaffe ich es nicht einmal im Monat, aber dann nehme ich mir das vor für meine eigene Entwicklung, weil ich weiß, dass Networking so wichtig ist. Dann mache ich es halt einmal alle 6 Monate oder so.
Ja, also ich glaube, das, was du angesprochen hast, gerade junge Talente brauchen ja so einen extra Stupser. So
total,
manchmal.
Es gibt auch ganz tolle Mentorinnenprogramme, ne, wo ich mich anmelden kann und ganz explizit sage, ich möchte eine Mentorin haben, sich danach zu suchen, was man einfach auch gerade braucht. Weil ich glaube, dieses nach außen sich zu verdrahten, ist ein ganz wichtiger Treiber auch von so beruflicher Entwicklung und auch von beruflicher Zufriedenheit.
Ja, und vielleicht zukünftigen Chancen oder was auch immer sich dann ergibt.
Absolut.
Also ich glaube, uns beiden ist ganz wichtig zu sagen, nicht Frauen müssen jetzt repariert werden, sondern eben die Orte, an denen sie arbeiten. Also die Kultur, die Unternehmenskulturen. Und du bist ja als Chief People Officer auch in der Position, das anzustoßen, dass eben ArbeitgeberInnen auch frauenfreundlicher werden. Was würdest du sagen, wie geht das am besten? Also welche Bedingungen müssen vielleicht ArbeitgeberInnen unbedingt beachten? Oder vielleicht auch anders gefragt, wie erkenne ich als Frau ArbeitgeberInnen, die meine Bedürfnisse ernst nehmen überhaupt?
Also den ersten Satz hast du so wunderschön gesagt, genau. Wir wollen nicht die Frauen reparieren, sondern wir wollen sie zum Strahlen bringen und ihre Stärke nach außen treiben. Ich glaube, da gibt es so ganz viele unterschiedliche Sachen. Und auch da wieder gibt keinen Patentrezept, was für alle Firmen passt. Ich glaube, es fängt schon mal damit an, wer ist für so eine Firma verantwortlich, letztendlich an oberster Stelle und welches Bewusstsein gibt es da? Ne? Also so ein bisschen so eine Profilanalyse machen von der Geschäftsführung, um zu verstehen, ist es da ein Lippenbekenntnis oder gibt es wirklich auch Handlungen, die untermauern, dass das Thema Gleichberechtigung wirklich wichtig ist? Und das find ich einfach mal so, da muss man auch so ein bisschen Hausaufgaben machen, um zu verstehen, was ist das eigentlich für eine Firma. Was die Firma dann tun kann, sind ganz viele Initiativen, die dann wirklich fest im Arbeitsalltag verankert sind. Frauentalentprogramme, dass Frauenkarrieren gefördert werden, dass es auch tatsächlich ganz klar ist, es gibt keine Toleranz beim Thema Nicht-Gleichberechtigung, also dass da auch eine Sprache gewählt wird, wo vielleicht auch gegendert wird, weil es ist so ganz viele Sachen, kleine Sachen insgesamt, die dann den Unterschied machen. Und da zählt auch, was gibt es eigentlich für eine Verteilung von Männern und Frauen in den unterschiedlichen Hierarchiebereichen und fühle ich mich wohl mit den Themen, die zur Sprache zu bringen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Ich finde, Zahlen und Statistiken sind so der erste Auslöser, um zu verstehen, was ist so die DNA der Firma und dann aber tatsächlich auch Handlungen zu finden, die zu der jeweiligen Unternehmenssituation und so, wo sie im Lifecycle stehen, die Dinge, die getan werden kann, dass es wirklich nicht nur ein Versprechen ist.
Vielleicht abschließend, was wünschst du dir von der Karrierewelt beziehungsweise von den Menschen, die eben diese Entscheidungen treffen? Also was muss sich wirklich in den Köpfen unbedingt noch tun, verändern? Und ja, wie hoffnungsvoll bist du, dass das auch passiert?
Also ich bin sehr hoffnungsvoll. Das liegt mir in der Natur und da möchte ich auch weiter dran festhalten. Ich glaube, was es tatsächlich wirklich braucht, ist, dass wir so aus vielen Rollenmustern einfach rausgehen und dafür sorgen, dass wir möglichst überall tolle Frauen haben, die mit ihren Stärken Entscheidungen treffen können, die Einfluss nehmen können, weil die Entscheidungen sind ja häufig auch sehr männerdominiert getroffen. Mhm. Und dafür zu sorgen, dass das aufgebrochen wird und dass an vielen Entscheidungsstellen, das können viele kleine Entscheidungen sein, es können aber auch viele große Entscheidungen sein, dass ich da eine Diversität habe, wie die Entscheidung getroffen wird und hoffentlich auch anhand von Erfolgen und Erfolgsgeschichten wir uns in jeden Tag eigentlich eine Geschichte erzählen können, dass die Entscheidung oder das Ergebnis deutlich besser geworden ist, weil wir sie divers getroffen haben.
Mhm. Ja, absolut. Dann hoffe ich, dass wir das gemeinsam anpacken können, ja, alle. Vielen, vielen Dank, Sandra, für das tolle Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Ich habe viel mitgenommen und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ein Fact to Snack. Beim Thema Karriere geht es ja auch immer wieder um Selbsteinschätzung. Passend dazu bin ich über eine Studie gestolpert. Und der Studie nach fühlen sich Männer sehr viel wohler als Frauen. Soweit so unüberraschend. Die ForscherInnen der Harvard Business School und der Wharton University haben dafür 900 StudienteilnehmerInnen 20 Fragen beantworten lassen und sie anschließend gefragt, was sie denken, wie viele sie davon richtig beantwortet haben. Sie fanden heraus, dass Frauen ihre Leistungen in dem Test durchweg niedriger einschätzen als Männer. Obwohl Männer und Frauen mit 10 richtigen Antworten die gleiche Durchschnittspunktzahl in dem Test erzielt haben. Ein Beispiel. Auf die Frage, wie sehr Frauen der Aussage »Ich habe beim Test gut abgeschnitten« auf einer Skala von 1 bis 100 zustimmten, bewertete die durchschnittliche Frau ihre Leistung mit 46, der durchschnittliche Mann aber mit 61. Das ist ein Unterschied von einem Drittel. Und wenn man mal überlegt, dass sowohl Männer als auch Frauen durchschnittlich 10 von 20 Antworten richtig hatten, lagen die Frauen damit ja auch näher an der Wahrheit als die sich überschätzenden Männer. Aber was ich wirklich überraschend fand, jetzt kommt's, Frauen schätzen sich sogar schlechter ein, selbst wenn sie wissen, wie sie im Vergleich zu den Männern abgeschnitten haben. Also selbst dann machen sie weniger Eigenwerbung. Irgendwie auch nicht überraschend, weil selbstbewusste Frauen ja auch schnell als unsympathisch gelten. Im Gegensatz zu Männern, die sich selbst eben gern mal überschätzen. Also ich will euch jetzt auch gar nicht dazu auffordern, euch selbst zu überschätzen, sondern es geht einfach nur darum, euch eurer Stärken bewusst zu sein und euch selbst nicht unnötig klein zu machen. Das war's auch schon mit dieser Folge von PMS Podcasting My Sanity. Ich hoffe, ihr fandet Sandras Tipps hilfreich und fühlt euch jetzt für den nächsten Karriereschritt ein kleines bisschen besser vorbereitet. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer sehr über euer Feedback, zum Beispiel in Form einer Bewertung oder auch einer Nachricht an podcast@her.one. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!